Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen.
Angriffsreserve. Die Ransomware-Szene stellt sich nach Verhaftung in Russland neu auf. Notfallreserve. Ein Cyberhilfswerk soll nach digitalen Angriffen Soforthilfe leisten. Fernabfrage. Remote Attestation sorgt für sichere Geräte im Internet der Dinge. Und das digitale Logbuch I Love You.
Das kann katastrophale Auswirkungen auf jedes Unternehmen haben, wenn es von Ransomware angegriffen wird. Unternehmen zahlen deshalb viel Geld, um wieder ihren Geschäften nachgehen zu können.
So kennzeichnet der Sicherheitsforscher Asef Dahan vom Security-Unternehmen Cyberreason das Geschäft mit Erpressungssoftware, mit Ransomware. Für 2022, also für das laufende Jahr, haben alle Sicherheitsforscher einen rapiden Anstieg an Ransomware-Attacken vorhergesagt. Auf der IT-Sicherheitskonferenz des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik am Dienstag und Mittwoch kommender Woche wird das auch ein wichtiges Thema sein. Wohl auch, weil die russische Regierung auf Bitten des amerikanischen Präsidenten die R-Evil-Gruppe, also die Speerspitze der Ransomware-Kriminalität, regelrecht hochgenommen hat. Da fragt man sich, und besser frage ich natürlich meinen Kollegen Peter Welchering, ob das die Prognose von Dahan und anderen Sicherheitsgurus ja nicht ein bisschen ins Wanken bringen wird.
Ja, das wird im Augenblick tatsächlich ganz heftig diskutiert. Die russischen Behörden, die haben ja Stützpunkte der R-Evil-Gruppe in Russland hochgenommen, ausgenommen. Und das war eben als vertrauensbildende Maßnahme im Ukraine-Konflikt gedacht. Und tatsächlich war der Anlass dafür auch eine Bitte der amerikanischen Regierung. Und dass die russische Regierung überhaupt darauf reagiert hat, das hat ja auch schon viele erstaunt. Und tatsächlich, muss man eben auch sehen, haben die russischen Behörden bis zu diesem Hilfeersuchen allerdings eben auch nichts getan, um die weltweiten Ransomware-Attacken von R-Evil zu stoppen. Allerdings wissen wir auch, dass R-Evil eben nicht nur von Russland aus operiert hat, wenngleich da eben ganz wichtige Stützpunkte lagen. Sicherheitsforscher wie Asef Dahan, die haben ja auch schon früh darauf aufmerksam gemacht, dass eben R-Evil Stützpunkte und vor allen Dingen auch Entwicklungslabors in allen Ländern der früheren Sowjetunion hat. Also ein Teil der Infrastruktur von R-Evil ist von den Maßnahmen der russischen Behörden gar nicht betroffen. Und die machen weiter. Und die operieren eben von anderen Ländern aus. Und dazu gehört dann insbesondere der Geschäftsbereich Ransomware as a Service. Das heißt, die Plattformen für Verschlüsselungssoftware, die R-Evil betreibt, die sind eben nicht alle von den russischen Behörden geschlossen worden. Dieses Geschäft wird weitergehen. Da gibt es zwar eine kleine Pause gerade, weil R-Evil hier neue Steuerungsmechanismen aufsetzen muss. Die sind nämlich teilweise von den russischen Behörden wirklich stillgelegt worden, diese Steuerungsmechanismen. Und da müssen die verteilten Plattformen wieder koordiniert werden. Und das passiert gerade. Und sobald das passiert ist, müssen wir dann auch wieder mit einer vermutlich anlaufenden Ransomware-Welle mit sehr viel stärkeren Angriffen auf Behörden, kommunale Krankenhäuser und eben auf andere öffentliche Infrastruktur rechnen. Denn damit können die R-Evil-Kriminellen für das meiste Aufsehen sorgen und vor allen Dingen können sie dann der Welt damit zeigen, wir sind wieder im Geschäft.
Vorbereitung ist also angesagt. Solche Angriffe fanden ja in den letzten Jahren ziemlich oft und erfolgreich statt. Daraus werden mittlerweile durchaus auch Lehren gezogen. Zum Beispiel wird wieder stärker über die Gründung eines Cyberhilfswerks diskutiert. Und dabei wird dann oft auch auf den Ransomware-Angriff im Landkreis Anhalt-Bitterfeld Bezug genommen.
Seit mehr als einem halben Jahr haben die Verwaltungsmitarbeiter des Landkreises Anhalt-Bitterfeld mit den Folgen des Ransomware-Angriffs im Sommer 2021 zu tun. Entdeckt wurde der Angriff am 6. Juli 2021. 3 Tage später löste der Landrat Katastrophenalarm aus. Und das war auch nötig, erläutert Sabine Griebsch, Chief Digital Officer des Landkreises.
Tatsächlich ging es in den ersten Stunden oder in den ersten Tagen und Wochen auch um den Zugriff auf Besprechungsräume, die Kommunikation mit Externen, die Beschaffung von Technik, den Personaleinsatz am Wochenende und in der Nacht die Anpassung der Bereitschaftsdienste, des Wachschutzes und auch um ganz profan die Verpflegung der Mitarbeiter. Und das wäre tatsächlich auch ohne Katastrophenfall in der Form nicht möglich gewesen und auch nicht in der Schnelligkeit.
Die Ransomware-Kriminellen hatten die Festplatten der Server im Landratsamt verschlüsselt und verlangten ein Lösegeld von 500.000 Euro. Aber der Landkreis hat nicht gezahlt. Stattdessen wurde sofort ein Notnetzwerk aufgebaut, um dringend benötigte Software für Fachanwendungen, wie etwa die Auszahlung von Sozialhilfe oder von Hilfen für Kinder und Jugendliche, wieder ans Laufen zu bekommen. Das war zwar schwierig, funktionierte aber, weil die Verantwortlichen im Landkreis auf sehr viel Hilfe von außen zurückgreifen konnten.
Als Externe waren dabei das Finanzministerium, es war das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik dabei, es war tatsächlich auch die Bundeswehr dabei, das war das ZERT Nord dabei, das Landeskriminalamt, ein Kollege, ein Professor von der Hochschule Harz, und tatsächlich waren alle in ihrem Bereich für uns sehr hilfreich.
Nach Ransomware-Attacken auf andere öffentliche Verwaltungen in Deutschland hat diese Nothilfe nicht so gut funktioniert. Denn der Katastrophenschutz ist auf sogenannte Großschadenslagen nach digitalen Angriffen eigentlich gar nicht vorbereitet. Die AG Kritis, eine Nichtregierungsorganisation, die sich um den Schutz kritischer Infrastrukturen kümmert, fordert deshalb ein Cyberhilfswerk, das bei Großschadenslagen durch digitale Angriffe Notnetzwerke aufbaut und Soforthilfe leistet. Sprecher Manuel Artuk.
Wir bräuchten ein Cyberhilfswerk. Das ist der Arbeitstitel, den wir dem Ganzen verpasst haben. Soll die existierenden Bewältigungskapazitäten für Großschadenslagen durch Cybervorfälle bei kritischen Infrastrukturen kooperativ ergänzen. Ja, dazu haben wir ein Konzept entwickelt, hat knapp 40 Seiten.
Vorgestellt wurde das Konzept für ein Cyberhilfswerk bereits vor 2 Jahren. Seitdem hat sich in der Politik aber nicht viel getan. Doch die Ransomware-Attacke im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat zumindest die Landesregierung von Sachsen-Anhalt aufgeschreckt. Im Magdeburger Innenministerium denken die politisch Verantwortlichen inzwischen intensiver über ein solches Cyberhilfswerk nach.
Es geht einzig und allein um die Wiederherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit den kritischen Dienstleistungen, was eben beim Sektor Staat und Verwaltung wäre, dass die Fachverfahren funktionieren, dass die Bürgerinnen mit ihren Bedürfnissen und mit der Not sozusagen dann auch sich an die Bürgerämter wenden können und wo auch geholfen wird und gekümmert wird.
Sachsen-Anhalt könnte hier eine Vorreiterrolle einnehmen. Wenn die Kriminellen nach der Restrukturierung der AEvil-Plattformen in einigen Wochen wieder verstärkt auf die Server von Verwaltungen und Versorgungseinrichtungen feuern, dann wäre rasche Hilfe nach einer erfolgreichen Attacke durchaus wünschenswert. Sicherheitsforscher dringen deshalb die für den Katastrophenschutz zuständigen Bundesländer, endlich ein Cyberhilfswerk Realität werden zu lassen.
Bevor solch ein Cyberhilfswerk in Gang gesetzt werden kann, müssen die Ransomware-Kriminellen natürlich zunächst einmal erfolgreich angegriffen haben. Ein großer Teil der Ransomware-Attacken ging ja bisher auf die Angriffsplattform von R-Evil zurück, die die einfach an andere Kriminelle weitervermietet haben. Also Ransomware as a Service. Können diese Angriffe nicht von vornherein besser verhindert werden, Peter?
Da kann zumindest in Sachen Prävention mehr getan werden, zum Beispiel durch Schulung. Denn ein großer Teil der Ransomware-Attacken ist ja deshalb erfolgreich, weil Mitarbeiter von Unternehmen oder eben auch Verwaltungen eben auf eine gefälschte Mail reagieren wollen. Also die sehen zum Beispiel die Mail einer übergeordneten Behörde, das sieht alles echt aus, dann klicken sie auf den Anhang, weil da angeblich wichtige Daten, wichtiges Formular angehängt sind. Ja, und dann haben sie eben Schadsoftware im System.
Und die Schadsoftware wird nicht bemerkt?
Nee, in der Regel nicht, denn die tritt ja nicht gleich in Erscheinung. Meist sorgt eine Spähsoftware dafür, dass das Verhalten der Nutzer dieses Netzwerks ausgekundschaftet wird. Und auch Sicherheitseinrichtungen, also Firewall, Sandboxes und andere Sicherheitssoftware, die werden eben dokumentiert und beobachtet. Die dafür notwendigen, wirklich minimalen Datenabflüsse, die fallen in der Regel noch niemandem auf. Ja, und wenn das Netzwerk erstmal soweit ausspioniert ist, das ist dann nach einigen Wochen oder Monaten der Fall, dann werden Daten runtergeladen und anschließend werden die Festplatten von einer Erpressungssoftware verschlüsselt. Und die Erfolgsquote solcher Angriffe, die ist leider ziemlich hoch. Und deshalb müssen wir auch zweigleisig fahren. Erstens, wir müssen die Systeme besser absichern und die Mitarbeiter für solche Angriffe sensibilisieren. Aber zweitens brauchen wir einfach Planungen für die rasche Wiederherstellung nach einem solchen erfolgreichen Angriff. Wir brauchen also beides, damit Verwaltungen nicht über Monate lahmgelegt sind. Denn dahinter vieles dran. Schulsicherheit für Kinder, Geldauszahlung an Menschen, die das Geld brauchen, Gesundheitsämter, die weiterarbeiten müssen, um nur einige Beispiele zu nennen.
Ist denn diese R-Evil-Gruppe in diesem Ransomware-as-a-Service-Geschäft allein unterwegs?
Zumindest ist die größte Gruppe die Plattform für, sagen wir mal ruhig, Kleinkriminelle angeboten hat. Das heißt, wer mit Ransomware-Attacken Geld verdienen will, der zahlt eine Art Kaution und schließt mit einem Beauftragten der R-Evil-Gruppe einen Vertrag über die Benutzung von deren Ransomware-Plattformen. Und je nach Geschäftsmodell wird nach so einem erfolgreichen Angriff dann eine Provisionszahlung zwischen 30% und 60% fällig. Das richtet sich übrigens nach der Bedeutung der Plattformkunden. Das heißt, unbedeutende Kriminelle, die müssen prozentual mehr abdrücken als größere Kriminelle Vereinigungen. Ja, und daneben gibt es noch bisher mindestens 5 weitere Plattformanbieter, die von den Sicherheitsexperten identifiziert wurden. Das sind eben amerikanische, nordkoreanische, chinesische und iranische Anbieter. Die haben aber während der vergangenen Jahre bei weitem nicht die Bedeutung gehabt und vor allen Dingen nicht den Umsatz gemacht wie die R-Evil-Gruppe. Also die lagen da schon an der Spitze.
Gleich nachdem russische Sicherheitskräfte diese R-Evil-Stützpunkte in Russland hochgenommen haben, wurde ja spekuliert, dass die verbleibenden außerrussischen Stützpunkte sich jeweils selbstständig machen würden, die Gruppe also auseinanderfällt. Gibt es dafür Anzeichen?
Ja, das wird noch immer tatsächlich von Sicherheitsbehörden so prognostiziert, ist auch gleich so prognostiziert worden. Aber man muss sagen, das ist zum einen nicht gänzlich ausgeschlossen. Allerdings liegen bisher eben eher Anzeichen dafür vor, dass die verbleibenden außerrussischen R-Evil-Ressourcen reorganisiert werden. Aber da müssen wir ein bisschen abwarten. Das werden tatsächlich dann wohl erst die nächsten Wochen zeigen.
Zunehmende Ransomware-Angriffe und wie man ihnen strukturell begegnen kann, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Besonders wenn es um kritische Infrastrukturen geht, also um großtechnische Anlagen wie Wasser- oder Kraftwerke, Bahnanlagen und Busbetriebe, Krankenhäuser oder Versorgungseinrichtungen, da spielen beim Schutz vor Sabotage und Hijacking nicht nur die klassischen Bürocomputer eine Rolle, sondern vor allem die vielen Steuerungs- und Regelcomputer im Netz. Diese Geräte, neumodisch IoT-Devices oder Embedded Controller genannt, sind allerdings die Sorgenkinder der Sicherheitsleute. Denn ob ihrer langen Betriebsdauer sind sie oft gegen moderne Angriffsmethoden nur schlecht geschützt und auch nur schwer in dieser Hinsicht überhaupt zu aktualisieren. Mit ihren spezialisierten Aufgaben kann nämlich der Prozessor eben nicht einfach so erneuert oder eine komplett überarbeitete Softwaregeneration aufgespielt werden. Forscher des Softwaretechnik-Institutes Palunu an der Universität Duisburg-Essen haben sich mit einem Verfahren beschäftigt, das auf die Leistungsbeschränkungen dieser Geräte Rücksicht nimmt. Ein spezieller Sicherheitsserver sammelt dabei von den Geräten kryptografisch erstellte Zustandsmeldungen ein. Sebastian Sominski hat mir das Verfahren mit dem Namen Remote Attestation erklärt.
Genau, wir beschäftigen uns mit Remote Attestation Verfahren für IoT-Geräte und für Embedded-Geräte. Diese Systeme, die sind ja häufig in der realen Welt ausgerollt und dann irgendwo in der Fabrik platziert oder im Krankenhaus oder irgendwo im Haus verteilt. Und da haben natürlich viele Leute darauf Zugriff. Und da will man natürlich mal gucken, ob die Geräte noch so weit dann in Ordnung sind oder nicht.
Wie sieht das konkret dann aus?
Konkret sendet dieser Server eine Anfrage an dieses Gerät und das Gerät sendet dann eine Antwort mit einem sogenannten Report zurück. Der Server überprüft dann, ob dieser Report in Ordnung ist und wenn der Report in Ordnung ist, dann weiß man, dass das Gerät in Ordnung ist. Und die ganze Schwierigkeit bei Remote Attestation ist halt, wie kann man denn sicherstellen, dass dieses Gerät auch wirklich eine richtige Messung vornimmt? Weil ich meine, wir vertrauen dem Gerät ja nicht. Wir nehmen ja an, dass das halt wahrscheinlich kompromittiert ist. Und da kann man dem Gerät ja sehr gute Frage stellen, aber das kann ja auch einfach, sagen wir mal, lügen, um das plakativ zu sagen. Und die Schwierigkeit dabei ist wirklich, von wie kriegen wir da jetzt einen vertrauenswürdigen Report gemeldet.
Wenn es um Fragen der IT-Sicherheit geht, dann geht es ja vor allen Dingen darum, dass die Software, die dann auf dem Gerät, was aus der Ferne überprüft werden soll, dass dort eben halt nichts abläuft, was nicht ablaufen sollte. Wie kann man das denn in dieser Message, die dann an den überprüfenden Server zurückgeschickt wird, sicherstellen, dass diese Message genau das feststellen kann, dass das Gerät eben halt nicht kompromittiert ist?
Das ist genau die ganze Schwierigkeit daran. Dazu gibt es verschiedene Verfahren. Zum Beispiel kann man darauf ein sogenanntes Trusted Subsystem verwenden. Also in manchen von diesen Systemen gibt es dann so ein kleines Extrasystem, was halt abgekapselt ist von dem Rest des Systems und das unabhängig davon funktionieren kann und dadurch dann eine vertrauenswürdige Messung erstellen kann. Oder man baut zum Beispiel eine Hardware-Erweiterung ein, wo dann zum Beispiel ein Schlüssel hinterlegt werden kann, der das Ganze sicherstellt. Oder was wir gemacht haben, ist das komplett in Software zu machen. Aber da ist das Problem halt wirklich, dass man halt gar keinen Trust-Anchor hat, also gar nichts auf dem System, was man vertraut. Und was wir gemacht haben, ist es dann über die Laufzeit zu machen, also ganz akkurat zu messen, wie die Laufzeit des Systems ist. Und weil wir wissen, welche Software draufläuft, wissen wir auch, wie lange es genau dauern wird, diesen Report zu generieren. Und wenn dieses System kompromittiert wurde, dann kann man diesen Laufzeitunterschied feststellen und dann davon dann feststellen, ob das System in Ordnung ist oder nicht.
Bei diesen Geräten, wenn sie zum Beispiel dazu da sind, einen Roboter zu steuern oder wenn sie dazu da sind, eine medizinische Pumpe zu steuern, geht es ja oft darum, dass ganz genau in der Zeit ganz bestimmte Operationen ausgeführt wird. Man spricht da von Real-Time-Systemen, die also sehr, sehr zeitkritisch arbeiten. Wenn da jetzt auf diesen Systemen noch eine zusätzliche Software laufen sollte, die dafür da ist, um die Sicherheitsfunktionen über Remote Attestation zu gewährleisten, kommt dann dieses Timing nicht durcheinander?
Genau, bei diesen Echtzeitsystemen hat man das Problem, dass man halt auf der einen Seite die Echtzeitanforderungen von der Funktion von dem System hat und auf der anderen Seite halt diese Zeitbeschränkungen von dem Attestation. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, das Attestation verzögern würden, dann kann man halt nicht aus der Entfernung feststellen, ob die Verzögerung jetzt war, weil jetzt das System gerade etwas Wichtigeres zu tun hatte oder ob da gerade ein Angreifer noch schnell seinen Angriff verwischen möchte. Deswegen haben wir ein neues System entwickelt, das halt einen zusätzlichen Prozessor verwendet und der im Hintergrund die ganze Zeit diese Attestation durchführt und dadurch die normalen Echtzeitanforderungen von dem System nicht beeinflusst.
Das heißt also, dass auf einem Prozessor zwei Kerne sind. Der eine Kern ist nur dafür da, zu gucken, dass der andere Kern das Richtige tut. Beide müssen dann aber zum Beispiel den Programmspeicher, aber auch unter Umständen auf den gleichen Datenspeicher zurückgreifen können, um eben halt tatsächlich Manipulationen aufspüren zu können, oder?
Da gibt es natürlich immer noch so kleine Wechselwirkungen. Wir haben aber in der Praxis gesehen, dass das kein großes Problem darstellt, weil diese Attestation-Funktionen, das sind eigentlich nur lesende Zugriffe auf Speicher, während diese Echtzeitfunktionen, das sind halt nur sehr kurze Zugriffe auf bestimmte Speicherstellen. Das heißt, da sind keine Wechselwirkungen. Das haben wir auch experimentell verifiziert, also das funktioniert soweit.
Nun sind ja solche Geräte in der Regel Geräte, die mit sehr speziellen Funktionen für eine sehr, sehr lange Lebensdauer ausgerichtet sind und vom Hersteller nicht so häufig geupdatet werden wie ein normaler PC zum Beispiel. Und vor allen Dingen sind es oft auch schon Geräte, die ja mit, ich sag mal, alten Prozessoren oder mit einem alten Design arbeiten. Kann man da jetzt einfach die Remote Attestation, die Sie entwickelt haben, in einem sogenannten Framework einfach ja drüber programmieren oder dazu programmieren?
Unsere Lösung ist genau für solche Fälle entwickelt worden, weil wenn man ein neues Gerät macht, dann kann man ja zum Beispiel solche hardware-basierten Attestation-Funktionen mit einbauen oder neuartige Sicherheitsfunktionen einbauen. Und unsere Lösung, die funktioniert nur über Software-Erweiterung und deswegen ist sie natürlich auch sehr gut geeignet für Geräte, die schon ausgerollt sind, wo man dann nicht an der Hardware noch irgendetwas ändern muss. Unser System lässt sich einbauen auf alle Systeme, wenn da halt ein weiterer Prozessorkern frei ist, was erstaunlich häufig der Fall ist, weil diese Mikrocontroller, die kommen einfach mit der Zeit, dann ja, kommt die nächste Version mit einem neuen Prozessor darauf und der hat dann zwei oder noch mehr Kerne und die Software, die dann da drauf ist, die benutzt dann vielleicht nur einen, weil das auch sehr viel einfacher zu programmieren ist, vor allem für Echtzeitsysteme, die ja sehr schwierig zu entwickeln sind, weil dort halt diese Zeitbeschränkungen eingehalten werden müssen, unter allen Umständen natürlich. Und deswegen ist es sehr viel einfacher, das für nur einen einzelnen Prozessorkern zu entwickeln. Und dann ist es natürlich eine gute Lösung, diesen zweiten Kern für die Attestation zu verwenden.
Sie haben gerade erklärt, dass eine wesentliche Eigenschaft ist, wie lange das Gerät dafür braucht, um eben halt diese Sicherheitsmeldung herzustellen. Diese Laufzeit kennt man ganz genau. Nun ist es ja so, dass in einem Netzwerk es oft zu Verzögerungen kommt, weil unterschiedliche Datenpakete zu übertragen sind. Wie kann man denn sicherstellen, dass auch solche Laufzeiten berücksichtigt werden und die nicht das Messergebnis verfälschen?
Dafür kann man auf der einen Seite die Laufzeit der Attestation Function, also die Funktion, die halt diese Messung des Gerätes vornimmt, anpassen. Und dann ist natürlich noch ein wichtiger Punkt, dass man halt auch gar nicht so sicherstellen kann, wo der Report herkommt. Und ein Angreifer könnte jetzt, sagen wir mal, einfach ein zweites Gerät daneben dran stellen und das antwortet einfach auf diese Attestation-Anfrage. Und dafür schlagen wir vor, ein sogenanntes IoT-Gateway zu verwenden. Das ist eine ziemliche Standardtechnik in Industrie zum Beispiel, um dann Netze abzuschirmen und die Kommunikation nach draußen zu unterbinden. Und dieses IoT-Gateway ist dann nicht nur dafür da, die Kommunikation zu limitieren, sondern kann auch dann gleichzeitig diese Attestation-Anfragen senden. Weil man braucht ja auch eine zentrale Instanz, so einen Server, der halt den Stand von allen Geräten kennt und dann überprüfen kann, ob die Geräte noch in Ordnung sind.
Sie haben ja erklärt, dass Ihre Lösung vor allen Dingen eben halt eine Softwarelösung ist, die dann nachträglich auf das IoT-Gerät aufgespielt wird. Wie sicher ist denn die Remote Attestation-Funktion selbst gegen Hackerangriffe oder gegen Manipulation?
Das ist natürlich ein integraler Bestandteil von Remote Attestation, dass halt diese Sicherheitsfunktion selber auch nicht einfach gehackt werden kann, weil sonst könnte man sich den ganzen Aufwand ja auch sparen, wenn der Angreifer halt einfach das Attestation ausschalten könnte oder diesen Bericht fälschen könnte.
Wie können Sie das sicherstellen, dass es tatsächlich eben halt nicht angreifbar ist?
Ja, das machen wir genau über diese Laufzeiten, indem wir halt über diese Laufzeiten messen. Und wenn ein Angreifer daran etwas manipulieren würde, zum Beispiel an der Konfiguration oder an dem Programmcode auf dem Gerät, dann würde das festgestellt werden. Oder um das halt zu verschleiern, bräuchte der Angreifer mehr Zeit und das würde dann auffallen durch eine Änderung in der Laufzeit.
Sichere IoT-Geräte mit Remote Attestation, darüber sprach ich mit Sebastian Sominski vom Softwaretechnik-Institut Paluno an der Universität Duisburg-Essen.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 17.3.11.
Die Liebe ist ein seltsames Spiel.
Ja, Knacki, ruf an, wenn du wieder nüchtern bist.
Nicht auflegen, Dicker, die Liebe ist tot. Es lebe die Liebe. Ah, der letzte Liebende ist verschieden.
Wer?
Der letzte Kundschafter des Friedens. Der dem ich liebe doch alle Typen beim Lieben geholfen hat.
Milke? Kim Jong-il?
Nee, sind doch beide schon lange verschieden.
Vorsicht, beim Lieben sind geliebte Führer humorlos. Kim Jong-un heißt der.
Ah, Un. Dem geliebten Führer sein noch geliebterer Sohn feiert gerade mit allen anderen geliebten Führern wegen Telegram.
Wer feiert wegen Telegram?
All diese Typen in Syrien, Türkei, in China feiern unsere geliebte Regierung, weil die mal wieder Stoppschilder hervorkramt.
Es stehen 4 Landtagswahlen ins Haus, Knacki. Die Leute brauchen doch knuffige Probleme, die du kurz vor der Wahl perfekt lösen kannst.
Mit Stoppschildern? Klappt doch nie.
Hat immer schon geklappt. Cyber, Cyber, mysteriös, schon ist dein Problem gelöst.
Daran glauben doch nur Ahnungslose.
Recht hast du, klappt nur bei Ahnungslosen. Du sollst glauben und nicht wissen. Sonst wäre Medienkompetenz an Schulen ja ein Pflichtfach.
Aber ist doch gefährlich, wenn Leute an Liebe und Stoppschilder glauben, statt an Are Evil.
Psst, ruhig, Knacki.
Hä?
Ist das nicht ein tolles Gefühl, wenn du im Homeoffice endlich eine Mail kriegst, wo I love you draufsteht?
Aha, I love you. Wer fällt denn rein auf so einen abgedroschenen?
Na, damals niemand mehr, aber heute? Und in der Einsamkeit deines Homeoffice öffnest du endlich das verführerische Foto dem Schlüssel zum Herzen deines Schwarms.
Das entführerische Foto, dem Cyber-Cyber-Fidibus und fertig ist der Todeskuss, dem Verschlüssel zum Herzen des Betriebssystems deiner Firma. Liebespause, forever.
For a evil, Knacki, das könnte von dir sein.
Das ist von mir, Dicker. Was ist schon Medienkompetenz gegen Liebe in ewiglicher Arrivalienz?
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Der Rat der Europäischen Union legt sich auf USB-C als Ladestandard fest. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Seit einigen Jahren arbeitet die EU an einem Gesetzesentwurf, um für elektronische Geräte wie Smartphones, Tablets, Digitalkameras und weitere einen einheitlichen Standardanschluss für das Aufladen vorzuschreiben. Streit um technische Details verzögerte allerdings dieses Vorhaben. Nun hat der EU-Rat einen gemeinsamen Vorschlag vorgelegt. Der gibt grünes Licht dafür, dass USB-C zum Ladestandard werden soll. Andere Lösungen, wie zum Beispiel der Lightning-Anschluss von Apple, würden demnach in Zukunft komplett wegfallen. Damit könnten Kunden ein Standard-Ladegerät für alle ihre Geräte nutzen. Das soll helfen, Elektronikabfall zu reduzieren.
iPhones sollen auch mit Maske per Gesichtserkennung entsperrbar werden.
Der Hersteller Apple hat angekündigt, in der nächsten Version des Betriebssystems iOS die Gesichtserkennung an die Bedürfnisse in Corona-Zeiten anzupassen. Die Geräte sollen sich dann auch entsperren lassen, wenn der Nutzer eine Gesichtsmaske trägt. Im sogenannten Maskenmodus scannt das Programm Face ID nicht mehr das gesamte Gesicht, sondern fokussiert seine Analysen auf besondere Merkmale im Bereich um die Augen. Apple räumt allerdings ein, dass Face ID mit Maske weniger sicher sei als der Abgleich eines gesamten Gesichts. Der Maskenmodus der Gesichtserkennung funktioniert nur mit neueren iPhones der Serien 12 und 13.
Facebook muss Pseudonyme zulassen.
Der Bundesgerichtshof hat die von Facebook erlassene Klarnamenpflicht für Nutzer in Teilen für rechtswidrig erklärt. Laut einem Urteil des BGH muss Facebook seinen Nutzern in bestimmten Fällen erlauben, Pseudonyme zu verwenden. Die Klarnamenpflicht in den Nutzungsbedingungen Facebooks vom Januar 2015 und vom April 2018 sei unwirksam, entschieden die Richter. Nutzer müssten zwar intern dem sozialen Netzwerk ihre wirklichen Namen mitteilen, dürften nach außen aber ein Pseudonym nutzen. Wegen einer Gesetzesänderung gilt das Urteil aber nur für strittige Fälle aus der Zeit vor Mai 2018. Seit diesem Zeitpunkt gilt in der EU ein neues Datenschutzrecht, das Anbieter nicht mehr dazu verpflichtet, die Nutzung der Dienste auch anonym oder unter Pseudonym zu ermöglichen.
Nvidia gibt die Übernahme von ARM wohl auf.
Der Grafikkartenspezialist Nvidia aus den USA wollte den britischen Chip-Entwickler ARM für 40 Milliarden Dollar übernehmen und einen der größten Konzerne für KI-Anwendungen schaffen. Doch dieser Plan steht offenbar vor dem Aus. Laut einem Bericht der Finanzagentur Bloomberg rechnet die Nvidia-Geschäftsführung nicht mehr mit einem erfolgreichen Abschluss der Übernahme. Der Grund? In vielen Ländern stieß das Vorhaben auf starke wettbewerbsrechtliche Bedenken.
Meta baut den leistungsstärksten Supercomputer für künstliche Intelligenz.
Bis Mitte des Jahres will der Facebook-Konzern Meta den selbstentwickelten Supercomputer AI Research Supercluster fertigstellen. In ihm soll dann ein Verbund aus 16.000 Grafikprozessoren arbeiten. Grafikprozessoren gelten als besonders effizient für die nötigen Rechenarbeiten beim Trainieren von künstlicher Intelligenz. Das System soll unter anderem Echtzeitübersetzungen ermöglichen, mit denen sich größere Gruppen von Menschen in verschiedenen Sprachen unterhalten könnten, teilte Meta in einem Blogbeitrag mit.
Das BKA nimmt Telegram stärker ins Visier.
Das Bundeskriminalamt hat eine neue Taskforce gegründet, um gezielt Rechtsverstöße in Messenger-Diensten zu verfolgen. Es geht um Straftaten wie öffentliche Beleidigungen sowie Aufrufe zu Gewalt, die über die Messenger verschickt werden. Ziel ist es, Tatverdächtige zu identifizieren und strafrechtlich zu verfolgen. Im Fokus steht der Messenger-Dienst Telegram. Dieser hätte sich zunehmend zu einem Medium der Radikalisierung entwickelt, so das BKA.
Sternzeit, 29. Januar. Preisgekröntes Projekt für dunklen Himmel. Jede Nacht beleuchten Unmengen von künstlichen Lichtquellen den Himmel. Diese Lichtverschmutzung überstrahlt Milchstraße, Sterne und Planeten und schadet zudem Insekten und Vögeln. Moritz Wolf aus Geislingen und Antonio Schmusch aus Dotternhausen haben ein einfaches Verfahren entwickelt, um den Einfluss künstlicher Lichtquellen auf den nächtlichen Sternenhimmel ihrer Heimatregion zu untersuchen. Ihr All Sky View, ein System aus 3 Kameras mit Fischaugenobjektiv, nimmt Nacht für Nacht automatisch den gesamten Himmel auf. Die Geräte befinden sich in Dotternhausen, einer Kleinstadt mit einiger Industrie, auf dem Schachen im Biosphärengebiet Schwäbische Alb und in Heilbronn. Wie sich zeigt, ist selbst auf der Alb der Himmel mindestens 10% heller als bei rein natürlicher Beleuchtung nur durch die Sterne. Als Vergleichswert dient die Dunkelheit mitten in einer Wüste. Das Projekt wurde unter anderem durch Jugend forscht ausgezeichnet. Jetzt wollen die beiden Initiatoren verfolgen, ob das neue Gesetz zur Stärkung der Biodiversität in Baden-Württemberg messbare Folgen hat. Darin geht es auch um die Verringerung künstlicher Lichtquellen. Den nächtlichen Himmel zu schützen ist ganz einfach. Lampen im Außenbereich sollten immer nur nach unten leuchten und nach oben gut abgeschirmt sein. So gerät kein Licht Richtung Sterne. Und wer nachts seinen Garten oder die Hausfassade beleuchtet, sollte, sofern er den Sternenhimmel schützen und Insekten und Vögel retten will, einfach mal die Lichter ausschalten.
Nach den Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk um die Digitalisierung der Arbeit. B oder Entlastung ist dann die Frage bei Streitkultur. Das war es von Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.